ARD Sounds.
Lächerlich und einseitig. So ätzt Donald Trump gegen die NATO und stellt sie mal wieder in Frage. Wie viel Eruption hält das Bündnis noch aus? In Ankara startet morgen das Treffen der NATO-Staats- und Regierungschefs. Auf dem Spiel steht nicht weniger als das Bündnis selbst. Clemens Fernkotte ist BR-Experte für Sicherheitspolitik und beobachtet die NATO schon seit Jahrzehnten. Clemens erzählt uns heute, was den Gipfel in diesem Jahr so besonders macht und ob der Nordatlantikpakt in seiner jetzigen Form überhaupt noch eine Zukunft hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Kevin Ebert und heute ist Montag, der 6. Juli. Hallo Clemens, schön, dass du da bist.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Also man muss ja jetzt schon mal sagen, die NATO steckt in einer paradoxen Lage. Zum einen ist da die russische Bedrohung und auf der anderen Seite schürt US-Präsident Trump ununterbrochen Zweifel, ob er den Europäern im Ernstfall dann auch zur Seite stehen würde. So, und jetzt steht der NATO-Gipfel in Ankara an. Clemens, gab es jemals schon einen NATO-Gipfel, der unter ähnlich komplexen Voraussetzungen gestartet ist?
Nee, es gab ja immer komplexe Sachen, aber das bislang nicht. Denn zu dem, was du aufgezählt hast, der russische Angriffskrieg, ja, die Unberechenbarkeit Trumps, ja, dann kommt Grönland, ebenfalls auch ein Territorium des NATO-Partners Dänemark, das Trump haben wollte. Und dann kommt natürlich auch zu der amerikanisch-israelische Angriffskrieg Ende Februar gegen den Iran. Und diese Komponenten alle zusammen in der Konstellation hatten wir noch nicht gehabt. 9/11, was auch immer, das ist nicht vergleichbar damit. Und es ist an sich die Bündnisfrage letztendlich, wird die hier geklärt, geht man auseinander. Also das ist diesmal enorm viel vor der Tür.
Und du hast ja schon einige NATO-Gipfel auch selber miterlebt. Würdest du das Wort Wendepunkt für diesen jetzt auch verwenden?
Ja, ich denke schon. Denn in der zweiten Amtszeit Trump, wir hatten ja schon letztes Jahr einen in Den Haag, der noch mühsam rüber die Bühne gegangen ist, ist es diesmal so, dass das Bündnis sich neu aufstellen muss. Und das heißt letztendlich in weiten Teilen ohne die Amerikaner. Und es gab sicherlich auch immer große Gipfel, was weiß ich, in Washington, als sie 50 Jahre das mal feierten, mit Bill Clinton selig, hätte ich beinahe gesagt. Da war das natürlich Ende des Kalten Krieges. Und Russland war im Prinzip unter Jelzin relativ virulent und nicht eine entscheidende Macht. Aber in dem Fall ist es mit Ankara etwas ganz Besonderes, weil ich habe, wie gesagt, 4 Dinge auf einmal auf dem Tisch. Und das mit einem US-Präsidenten und Anführer der stärksten Macht in der NATO, der eigentlich in eine andere Richtung blickt.
Und um sich irgendwie zu einigen, um das irgendwie zu deichseln, laufen auch seit Wochen schon die Vorbereitungen für diesen Gipfel. Im Vorfeld war NATO-Generalsekretär Mark Rutte vor knapp 2 Wochen bei Donald Trump im Oval Office, höchstpersönlich. Wie ist der NATO-Generalsekretär da aufgetreten?
Wohl präpariert. Im Showroom, im Oval Office, kennen wir mittlerweile alle, das ist der Ort, an dem dann Trump eventuell sehr, sehr harsch reagieren kann.
I really want to make clear how important it is, what this president was able to achieve.
Aber Mark Rutte hat sich gut vorbereitet, hat dann 3 große Schautafeln, Kameras drauf, alle saßen auf den Sesseln, auch Vizepräsident Vance und so weiter.
And I start with this chart. This chart is about the Trump Trillion.
Unter anderem hat er dann auch eine Trump Trillion gezeigt, auch in Gold natürlich, weil das ganze Oval Office fast nur goldglänzend ist. Und hat dann gesagt, das ist etwas, was also wirklich wichtig ist.
The Trump Trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
Er will vor allen Dingen nicht, dass es den Eindruck erweckt, die Europäer und die Kanadier, also die übrigen NATO-Partner, wären im Prinzip Leute, die einfach nur so sich mitschleifen ließen und bezahlen ließen, sondern deswegen hätte er also dieses Schaubild gezeigt und da ist also diese Trump-Trillion.
Genau, du hast es schon gesagt, wir haben auch schon andere Begegnungen in diesem Oval Office erlebt. Ich denke da gerade an Zelensky, den ukrainischen Präsidenten. Würdest du sagen, dieses Treffen hat auf Augenhöhe stattgefunden?
Ich glaube, man muss was gegenfragen. Gibt es irgendwann einen Gesprächspartner, der den Trump, von dem er meint, dass er auf Augenhöhe wäre.
Ja, gute Frage. Ja.
Also insofern die Beziehung so, wenn man das so sagen möchte, politische Beziehung zwischen Trump und Rutte, wissen wir auch, er hat da relativ gutes Verhältnis zu Trump. Das muss man einfach sagen. Und Trump sagte auch bei der Begegnung, wissen Sie, wenn jetzt ein anderer NATO-Generalsekretär gewesen wäre, den hätte ich überhaupt gar nicht empfangen. Aber der Mark, mit dem rede ich ganz gerne.
Wie hat denn Trump dann auf dieses Treffen reagiert, auf diesen Versuch von Rutte, ich sage jetzt mal, Wogen zu glätten, Einigkeit zu demonstrieren?
Ja, das hat wahrscheinlich den Rutte, aber viele andere auch komplett komplex gemacht. Der hat dann 10 Minuten lang über seine Verschönerungsbemühungen über Washington D.C., die Hauptstadt, gesprochen. Und dass die Kriminalität zurückgegangen sei. Und die guckten sich alle an, Moment, wir reden hier gerade über NATO, wir reden also über europäischen Verteidigungsanstrengungen. Und dann kam allerdings sehr wohl Trump zu dem Hauptpunkt.
I just want their loyalty. We don't need their money, we don't need anything.
Er sagte, wissen Sie, mir geht es nicht ums Geld, wir wollen Loyalität, also Gefolgschaft.
We're so loyal to them. We're always fighting for them. We have thousands of troops all over Europe. In Germany we have 50,000 troops. And then you want a little, give us a little nudge, give us a little kiss. We don't want much.
Was dieses Loyalität angeht, hat natürlich jetzt vor dem Iran-Krieg eine ganz andere Komponente.
US-Präsident Trump macht jetzt Druck auf die NATO-Partner, die für den Schiffstransport so wichtige Straße von Hormuz mit zu sichern. Es sei nur angemessen, dass diejenigen, die von der Meerenge profitieren, dazu beitragen, dass dort nichts Schlimmes passiere, sagte Trump in einem Interview. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul schloss eine deutsche Beteiligung an einem Marineeinsatz in der Straße von Hormuz vorerst aus. Er sehe dafür derzeit keine Notwendigkeit, sagte er im Bericht aus Berlin.
Das war Mitte März, also gut 2 Wochen nach Beginn der US-israelischen Angriffe.
Die Hauptauswirkung ist die, dass Trump stinksauer ist auf die europäer und kanadischen NATO-Partner, die aus seiner Sicht nicht ihm geholfen hätten. Das wird auch Ankara überschatten. Also nicht allein so will Geld. Ich will vor allen Dingen, dass sie dann da sind, wenn ich, Trump, der Auffassung bin, dass die NATO jetzt da eingreifen müsste.
Also Trump sagt, ihm geht es eigentlich nicht ums Geld, sondern um, dass ihr mitmacht. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal sagen, Clemens, was genau sind denn die US-Forderungen an die europäischen NATO-Mitgliedstaaten?
Sie wollen zum einen, dass dieses im letzten Jahr in Den Haag vereinbarte Ziel, die Rüstungsausgaben aller 32 NATO-Staaten innerhalb der nächsten 10 Jahre, also von 2025 bis 2035, auf insgesamt 5% des Bruttoinlandsprodukts erhöht wird. Das ist die eine Forderung. Die zweite ist, dass sich die Europäer daran gewöhnen und zeigen, dass sie die bisherigen Verteidigungskapazitäten der Amerikaner in Europa ersetzen.
Heute treffen sich die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten in Brüssel, um den NATO-Gipfel in 3 Wochen vorzubereiten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die europäischen Mitglieder ihre Verteidigungsfähigkeit stärken können. Denn die USA unter Präsident Trump wollen sich mehr und mehr zurückziehen.
Über dieses 5%-Ziel wird ja schon länger gestritten innerhalb der NATO. Und die USA drohen ja auch offen mit diesem groß angelegten Truppenabzug aus Europa und ja, eskalieren damit auch diesen Streit.
And so we're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own defense, NATO 3.0.
Verteidigungsminister Hexert hat von einer NATO 3.0 gesprochen. Was meint er denn damit?
Ja, amerikanisches Politspeak. Gemeint ist damit, es gab also NATO 1.0, das war nach der Gründung Kalter Krieg. Danach NATO 2.0, die Sowjetunion gab es nicht mehr. Viele europäische Staaten haben dann die Friedensdividende eingestrichen, nicht mehr gerüstet, das alles runterfahren lassen. Und jetzt kommt NATO 3.0 und damit meint er, dass die Verteidigungsausgaben auf einem ganz, ganz anderen Niveau angehoben werden müssen und dass diese Kapazitäten zur Abschreckung hergestellt werden müssen.
And to make that a reality, I'm announcing today a 6-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Let's call it the NATO 3.0 review. It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading.
Und das heißt auch, dass die Amerikaner sich anderen Sachen zuwenden und dafür aber sicherstellen wollen, dass die europäischen NATO-Partner dieses auch gebacken kriegen, wenn man das mal etwas salopp sagen darf.
Also Europa soll die Hauptverantwortung übernehmen in der NATO?
Ja, das wissen alle auch, die in Ankara zusammen sind. Angefangen von der Bundesregierung, von Frankreich, Großbritannien, von den anderen NATO-Partnern. Die wissen ganz genau, da gibt es keine zweite Chance. Wir müssen das sehr, sehr zügig machen, sind sie auch dabei. Und müssen gleichzeitig sehen, dass Trump während dieses Transformationsprozesses, dass er dabei noch halbwegs dem Bündnis, will ich sagen, gewogen bleibt, aber nicht aussteigt zumindest. Damit hat er indirekt ja auch gedroht vor dem Gipfel.
Bei Laune gehalten wird, um es mal salopp zu sagen.
So to speak, genau.
Wenn wir nochmal über dieses 5%-Ziel sprechen, bis 2035 zum Vergleich, wo steht Deutschland denn jetzt? Wie viel Prozent des BIP macht die Verteidigung aus?
Ja, in der Bundesrepublik sind wir gegenwärtig bei rund 2,4%. Das allerdings wird deutlich erhöht werden.
Wir haben in den letzten Jahren zu wenig getan für unsere eigene Sicherheit. Das holen wir jetzt nach.
Das hat auch Bundeskanzler Merz noch wenige Tage vor dem Ankara-Gipfel gesagt, auch in Anwesenheit von Rutte, der auch in Berlin war.
Wir machen das aber nicht, um einem numerischen Ziel zu entsprechen, das der amerikanische Präsident gesetzt hat, sondern wir tun es in unserem eigenen Interesse.
Und sagt, wir werden also dort deutlich schneller werden. Wir werden schon 2029 das 3,5%-Ziel erreichen.
Okay.
Letztes Wort noch dazu, wenn man sieht, wer sind denn die Klassenführenden? Das sind nicht die Amerikaner. Die liegen zurzeit bei 3,2%. Führend ist Polen mit über 4%. Und dann kommen die Balten, Dänen und Norweger.
Welche Weichen wollen denn die europäischen Partner stellen, jetzt angesichts der Drohszenarien aus den USA?
Na, Sie sagen ganz deutlich, wir werden das als Chance begreifen. Das heißt, Sie werden die Verteidigungsanstrengungen in einem Maße erhöhen, dass Sie innerhalb der nächsten Jahre in der Lage sind, einen Großteil der amerikanischen Kapazitäten zu ersetzen. Und das heißt zugleich auch, dass natürlich die Rüstungsanstrengungen sich dann auch verbinden damit, das ist auch wieder so ein Goodie, wenn man so will, dass also nun die Europäer zeigen dem amerikanischen Präsidenten, der immer drauf schaut, ob wie viele Aufträge überhaupt in den USA eingehen, dass insgesamt 300 Milliarden US-Dollar Rüstungsaufträge bei den Amerikanern eingegangen sind von Europäern. Also ich denke, mit Sicherheit Message verstanden. Und zwar auch schon Message letztes Jahr verstanden. Da haben sie gesagt, wie machen die Finanzzusagen. Und jetzt sind sie dabei, das auch einzuhalten und auch umzusetzen.
Wir tun es, weil wir es für richtig und für notwendig halten. Und wir begegnen der amerikanischen Regierung auf Augenhöhe. Amerika ist einer von 32 NATO-Partnern. Wir sind einer von 32 NATO-Partnern. Aber wir sind auf der europäischen Seite der NATO gut abgestimmt. Im Übrigen auch mit Kanada.
Die Deutschen haben ja deswegen diese sogenannten Sondervermögen, Sonderschulden für Verteidigung aufgenommen. Daher diese Möglichkeiten. Andere große europäische NATO-Staaten haben das nicht mehr. Großbritannien will auch mehr ausgeben, bloß der Haushalt gibt es bei denen nicht mehr her. Frankreich ebenfalls nicht. Das muss ja alles bezahlt werden im Haushalt oder mit einer Verschuldung. Und wenn die Verschuldung hochgeht und die Zinsen dabei hochgehen, dann sprengt das jeden Haushalt und dann wird dann abgewogen, was ist mir als nationale Regierung das noch Wichtigere, dass wir also diese Vorgaben erfüllen, die Sicherheit des europäischen Kontinents herstellen oder dass von mir aus mein Sozialgefüge ein bisschen Knacks bekommt.
Also so ganz einig kann Europa da nicht auftreten, ne? Wenn wir zum Beispiel Spanien nehmen.
Ja, ja, ich meine, der spanische Premierminister, der hat natürlich auch in jederlei Hinsicht davon auch innenpolitisch gewonnen. Die sind sehr amerikakritisch insgesamt und hat natürlich durch seine Haltung gepunktet. Insofern ist also Spanien sicherlich ein Sonderfall. Man muss dazu allerdings auch sagen, die Amerikaner haben natürlich auch in Spanien dauerhafte Basen und zwar am Eingang zum Mittelmeer. Und auch eine ganze Menge von den neuen NATO-Partnern, die auch nicht dazu kommen. Also zum Beispiel Tschechien, das an sich ja lange Zeit auch immer ein starker Unterstützer der Ukraine war, die sind noch nie nur knapp bei 2%. Und gegenwärts Slowakei und ähnliche, da gibt es also auch welche, die sehen das also nicht so klargesichtig. Und letztes Wort dazu, viele haben, ich habe schon mal angesprochen, die tiefen Taschen nicht dazu.
Wir haben jetzt über dieses 5%-Ziel schon viel gesprochen und ich verstehe total, es macht natürlich total Sinn, dass man dafür auch den entsprechenden Haushalt und das entsprechende Budget braucht, um sowas umzusetzen. Vielleicht aber kannst du mir nochmal erklären, Clemens, eigentlich dachte ich schon, dass man sich auch auf europäischer Ebene auf diese 5% geeinigt hätte, wackelt das jetzt gerade aktuell wieder?
Nein, ich denke nicht. Da darf keiner im Prinzip damit anfangen. Das gilt auch für den spanischen Regierungschef. Nein, das wackelt nicht. Allerdings gibt es natürlich dann auch Zweifel, ob die das im Laufe dieses Zeitraums überhaupt dann auch packen können. Und auch diejenigen, die schon weit vorne sind, können die dieses Niveau weiter finanzieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die ganzen Anstrengungen sind ja nicht nur geschuldet, dass jetzt von mir aus jeder irgendwie dem amerikanischen Präsidenten huldigen möchte, sondern es gibt ja ein originäres Eigeninteresse wegen des russischen Angriffskriegs seit 4,5 Jahren gegen die Ukraine. Und wir wissen noch lange nicht, unter welchen Umständen dieser Krieg jemals zu Ende geht und wie dann die Ambitionen eines imperialistisch denkenden Russlands weitergehen. Insofern ist dieses Eigeninteresse, glaube ich, neben dem amerikanischen Druck, den Druck übrigens Klammer auf, Klammer zu, haben schon gemacht Bill Clinton, Obama, Bush, Biden. Das bei Trump ist, wie wir alle wissen, Plainspeak da ganz deutlich. Der hat da einfach fast 8 Erpressungsmethoden gemacht, mit allerdings Wirkung, das muss man ja auch erzählen.
Die USA haben mit Präsident Trump da eine ganz grundsätzliche Debatte über das Wesen der NATO angestoßen. Du als langjähriger Beobachter der internationalen Politik, Clemens, funktioniert die NATO eigentlich noch als das Bündnis, so wie es 1949 gegründet wurde?
1949, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, war es ein reines Verteidigungsbündnis. Und für die ganze Zeit des Kalten Krieges, da haben sich alle darauf verlassen können. Die NATO ist nicht mehr das, was im Kalten Krieg war. Das ist ja auch gut so, Kalter Krieg zu Ende. Die NATO ist auch nicht mehr das, als sie dann nach 9/11 2001 erstmalig und letztmalig der Artikel 5, der mittlerweile legendär berühmte Bündnisfall, ausgerufen worden ist von den Amerikanern nach den Terrorangriffen vom 11. September 2001 in Washington und in New York. Und alle NATO-Partner haben dann die USA unterstützt. Und zwar in Afghanistan. Das war über fast 20 Jahre, wie wir wissen. 2021 ging dann der Rückzug. Und später auch bei dem amerikanischen Angriff mit der Koalition der Willigen gegen den Irak. Mit vielen auch Gefallenen, auch Soldaten der Bundeswehr. Und als jetzt nach dem Iran-Krieg, den also Präsident Trump und der israelische Premierminister Netanyahu Ende Februar dieses Jahres begonnen haben, hat es bei vielen europäischen Regierungsvertretern und auch in Kanada, da haben sie gesagt, uns jetzt Vorwürfe zu machen, dass wir als NATO nicht bei einem Angriffskrieg, von dem wir weder informiert noch irgendwie auch konsultiert worden sind und die gesamten weltwirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Folgen zu schultern haben, jetzt zu sagen, ihr habt uns im Stich gelassen, ist einfach tatsächlich auch ein Missbrauch dieses Bündnisfalls. Der lag einfach nicht vor. Und was Mark Rutte jetzt auch die Tage vor dem Ankara-Gipfel gesagt hat, während des Iran-Krieges seien zwischen 4.000 bis 5.000 US-Flugzeuge auf amerikanischen Stützpunkten in Europa Richtung Iran geflogen. Und das wäre also ein deutliches Zeichen, dass natürlich auch die NATO ihren Verpflichtungen nachkommt, obgleich es kein NATO-Auftrag ist und auch keiner angemeldet worden ist, schon gar nicht von den Amerikanern.
Glaubst du, die europäische Angst ist, dass aus, ich sag mal, Rache dann bei einem russischen Angriff auf europäischem Festland Trump dann auch sagen würde, ihr habt mir nicht geholfen im Iran, ich helfe euch auch nicht, obwohl das dann ja de facto sehr wohl Artikel 5 wäre, also ein Bündnisfall?
Das ist die große Frage. Er hat es ja auch schon mehrfach angekündigt. Du sagst ja also schon frühzeitig, wenn er nicht bezahlt im Club hier, dann gibt es auch keine Verteidigung. Dann soll Putin die angreifen, ich mach dann nichts. Diese Unsicherheit ist unglaublich bestimmend dabei. Es gibt ganz kleine Zeichen, wo ich meine, dass diese Trumpsche Rhetorik durch praktische Dinge konterkariert wird. Was meine ich damit? Die amerikanischen Streitkräfte haben 12 Abrams-Tanks, das sind also Panzer, die die Amerikaner haben, in Estland stationiert, haben das nicht an die große Glocke gehängt und gesagt, ja, wir unterstützen jetzt die Dings, sondern den Russen nur signalisiert, Moment, wenn die hier noch stehen, greift er direkt amerikanische Soldaten an. Don't do this. Und der jetzt auch scheidende Oberkommandierende der amerikanischen Truppen in Europa und in Afrika, der ist abgesägt worden von dem Verteidigungsminister Hegseth, der war vor wenigen Tagen in Estland zusammen auch mit Pistorius und anderen und sagte, wir, die Amerikaner und die amerikanischen Soldaten verteidigen das Baltikum. Ob dieses Wort der Militärs so gilt, das bleibt immer die, leider Gottes, nicht belastbare Antwort, kann man nicht darauf geben.
Vor dem Hintergrund dieser ganzen Differenzen und Unsicherheiten, lass uns nochmal wirklich auf den Zustand der NATO schauen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat das Bündnis 2019 in einem Interview im Economist als hirntot bezeichnet. Würde er das heute genauso sagen?
Nein, es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen 2019 und der Situation jetzt. Und das ist natürlich auch nicht nur bei Macron, sondern bei allen anderen ganz evident. Und vor allen Dingen ist der Hauptgrund der 24. Februar 2022 die russische Großinvasion und Einmarsch zur Beherrschung der Ukraine. Zeitenwende hatte damals Olaf Scholz gesagt. Es dauerte lange, bis diese Zeitenwende dann auch in der NATO ankam. Das ist nicht bei allen so der Fall, aber bei den Wichtigen. Und Trump, seitdem er auch wieder im Oval Office, versetzt der NATO ständig Herzrhythmusstörungen. Dinge auf einmal poppen auf, die dann wirklich eruptiv sind. Das Ergebnis ist natürlich auch eruptiv, logisch. Und auch Europäer und Kanadier bewegen sich. Und zwar deutlich bei den Kanadiern, die wollen ja auch nicht der 51. US-Bundesstaat werden, haben da also deutlich das ausgeweitet und auch ihr Standing innerhalb der NATO auch erheblich vergrößert. Das ist also völlig klar, dass diese Art von Druck, der ausgeübt wird durch dieses eruptive Wesen von Trump, das mag ein bisschen paradox klingen, positive Ergebnisse zeitigt.
Schafft es die NATO, Clemens, sich neu zu erfinden? Was würdest du sagen?
Also meine Prognose ist tatsächlich die, wird sie, es wird zu diesem Transatlantischen bleiben. Die Amerikaner werden nicht darauf verzichten wollen, den europäischen Kontinent für ihre weltmachtpolitischen Durchsetzungsfähigkeiten aufzugeben. Und wenn wir Glück haben, das heißt also, wenn wir noch einige Jahre diesen Begleitprozess, Amerikaner ziehen ihre Kapazitäten langsam zurück, Europäer bauen sie auf, und zwar in einem vergleichbaren Umfang, dann haben wir eine europäische NATO mit einem amerikanischen Partner, der noch dabei ist, mit einem allerdings auch atomaren Schutzschirm. Den betont auch die US-Regierung unter Donald Trump nach wie vor, dass der gelte. Aber die Europäer werden innerhalb der nächsten Jahre ein sehr, sehr komplexes und vor allen Dingen wirksames europäisches Verteidigungsheer aufbauen müssen. Und die NATO wird letztendlich dann eine ganz andere sein. Auf diesem Weg wird die NATO gehen, aber als Organisation, ist ja auch eine politische, nicht nur eine militärische Organisation, wird das meines Erachtens bestehen bleiben, aber es hat nichts mehr mit dem zu tun, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden ist.
Clemens, vielen Dank für die Einordnung und schön, dass du da warst.
Gerne, wie immer.
BR-Sicherheitsexperte Clemens Fehrenkotte beobachtet die internationale Politik schon lange, war unter anderem Korrespondent in Washington und Tel Aviv und hat in dieser Zeit zahlreiche NATO-Gipfel begleitet. Alle aktuellen Entwicklungen zum bevorstehenden Gipfel in Ankara lest ihr auf tagesschau.de. Und morgen hört ihr bei 11KM, wie Russland vermehrt Soldaten aus Asien anwirbt, um sie in Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine einzusetzen. Autor dieser Folge ist Jakob Marlon Müller. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Nicole Dienemann. Produktion Lorenz Kersten, Laura Picerno und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung haben Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und mein Name ist Kevin Ebert und wir hören uns morgen wieder. Und dann habe ich wie immer einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar ist das heute Politikum vom WDR. Und das ist der Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben. Die Hosts, die diskutieren da mit Menschen aus der Wissenschaft, der Politik und auch aus dem ganz normalen Leben über Themen unserer nicht immer ganz so einfachen Zeit. Und die Journalistinnen und Journalisten aus dem Politikum-Team, die schauen auch vorbei und erzählen, was sie gerade umtreibt. Das Ganze ist sehr launig und sehr interessant. Und Politikum gibt es von Montag bis Freitag in ARD Sounds oder überall da, wo ihr sonst Podcasts hört.